Best of SHK Show wird unterstützt von der ISH 2023 in Frankfurt am Main, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren interessanten Gesprächspartnern aus der SHK-Show im Handwerkerradio. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands SHK, Helmut Brahmann, und mit Martin Jensen. Er ist Vorsitzender der Peter-Jensen-Stiftung aus Hamburg. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Interviews bei Best of SHK-Show. Hallo Herr Brahmann.
Ja, hallo Herr Mastoffer.
Herr Brahmann, Mitte November fand der zweite Wärmepumpengipfel statt, unter anderem mit Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Es gab ja schon einen Gipfel Ende Juni 2022. Vielleicht können Sie vorab einmal beschreiben, was war denn jetzt genau Hintergrund des zweiten Gipfels? Was war auch die Zielsetzung?
Ja, im Vorfeld des zweiten Gipfels sind, wie das leider, muss man sagen, im Wirtschaftsministerium so üblich ist oder Klimaschutzministerium ist es ja auch so üblich ist, sehr kurzfristig das, was bisher passiert ist, aus Sicht des Wirtschaftsministeriums zusammengetragen worden und dann auch in die Runde gegeben worden. Da ist auch nachhinein was veröffentlicht worden, was, das will ich mal vorweg schicken, gar nicht so den Konsens trifft, zumindest bei uns auf einige Kritik gestoßen ist. Es war nicht vorab gestimmt. Also insofern ist es immer schwierig, mit einem Ministerium umzugehen oder mit Ministerien umzugehen, die sehr kurzfristig arbeiten. Wir merken das gerade da beim Wirtschaftsministerium, das will ich mal vorweg schicken, auch bei neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das Gebäudeenergiegesetz steht vor der Tür. Erneut auch wieder eine Reform der Fördermaßnahmen BEG. Das finde ich alles sehr schwierig. Das ist auch in dem Gipfel dann durchaus thematisiert worden. Aber an sich, um es mal ganz kurz zu sagen, war das natürlich eine Veranstaltung, wo viele, viele Menschen zusammenkommen, kurz zu Wort kommen können, die wesentlichen Eckpunkte platzieren. Und man hat dann die Hoffnung, alle Beteiligten haben die Hoffnung, dass das Ministerium auch möglichst viel davon mitnimmt. Ob das dann immer passiert, ist die Frage. Auch da habe ich meine Zweifel. Das ist dann schade. Ein Fazit, was ich nennen kann, ist, und das war, glaube ich, großer Konsens, und das ist auch richtig, der Hochlauf strombasierter Wärmepumpen ist enorm wichtig. Das ist ein wichtiger Baustein, das erkennen auch alle Partner an der Stelle an. Aber das wird allein nicht reichen. Und da sind manche mehr der Überzeugung, dass das so ist, manche weniger. Wir sind sehr stark der Überzeugung, wir sind ja auch, wir vertreten die Praxis, diejenigen, die vor Ort die unterschiedlichsten gebäudetechnischen Situationen und Gebäudestatus kennenlernen, vom Altbau bis eben zum Neubau. Im Neubau ist die Wärmepumpe kein Problem, aber im Altbau ist es das. Und da ist uns völlig klar, bei den individuellen Gegebenheiten kann es keine One-Fits-All-Lösung geben. Und das ist sicherlich auch von den meisten so transportiert worden.
Ja. Sie haben es jetzt gerade in Ihrer ersten Antwort schon zu Beginn geschildert. Es kam am Ende was raus. Es wurde ein Eckpunktepapier, so wird das Ganze genannt, verabschiedet. Es wurde veröffentlicht. Verschiedene Inhalte zu den Bereichen Produktionshochlauf und Produkte zum Thema Fachkräfte und zum Thema Wohnungswirtschaft. Und Sie haben jetzt auch gerade schon gesagt, da gab es einige Punkte, die jetzt nicht so abgestimmt waren. Sie haben ja auch danach kurz ein Statement veröffentlicht, dass Sie überrascht waren von einzelnen Inhalten. Von was waren Sie denn konkret überrascht, Herr Brahmann?
Ja, nicht nur wir, sondern ich sag mal, da sind ja unterschiedliche Adressaten angesprochen, vom Herstellerbereich über, ja, natürlich auch den Montagebereich. Das sind dann im Wesentlichen die SHK-Handwerke. Und es wurden einzelne Maßnahmen zusammengetragen. Und wenn Sie das Papier sich so anschauen, ist das der Versuch einer Clusterung verschiedenster Vorschläge, die aus verschiedensten Reihen kamen, die aber im Konsens überhaupt nicht diskutiert wurden, auch nicht im Wärmepumpengipfel. Und insofern kann man das eigentlich nur als Lapsus verstehen, dass sowas veröffentlicht wird. Herr Habeck hat es vielleicht auch falsch verstanden, hat gedacht, das sei jetzt ein Konsenspapier. Aha. Und er könne das in der Pressemitteilung so darstellen. Das ist es aber nicht. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich das gegenüber Ihren Zuhörern mal so sagen darf, weil es sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch an der Basis Unmut darüber gibt. Kann ich aber sagen, auch bei uns zu einigen der Inhalte. Wir stehen für ein duales Ausbildungssystem. Wir stehen für qualitätsvolle Weiterbildungen und keinesfalls irgendwelche, ja, ich nenne das mal Schnellbesolungsinitiativen, die in dem Papier auch wieder so ein Stück weit auftauchen oder den Weg ebnen sollen, weil die einfach uns nicht weiterbringen, nicht bei der Lösung des Problems weiterbringen, den Gebäudebestand klimaneutral zu machen. Am Ende werden wir Systeme da stehen haben, die nicht funktionieren mit solchen und mit solchen Menschen, die es vielleicht dann bauen. Wir werden noch mehr Probleme im Handwerk haben, weil der Handwerker darf das dann vielleicht am Ende in Ordnung bringen. Also der Ausgebildete. Und das kann es nicht sein. Wir sind uns aber auch sehr sicher, dass so etwas nicht kommen wird. Und umso ärgerlicher ist es, wenn sowas trotzdem vom Ministerium veröffentlicht wird. Sie können sich vorstellen, auf der Arbeitsebene, wir sind da gut eingebunden und haben natürlich schon lautstark protestiert. Mhm. Also denen ist bewusst, dass das, was sie da jetzt verkündet haben, nicht so stehen lassen können.
Im Eckpunktepapier steht da sowas drin, wie es wird eine neue Fortbildung geprüft mit dem Titel geprüfter Berufsspezialist Wärmepumpe. Es soll auch die mögliche Entwicklung neuer Berufsgruppen bzw. neuer Berufsbilder vorangetrieben werden, um das SHK-Handwerk zu entlasten. Sind das so die Punkte, die Sie jetzt gerade auch angesprochen haben, was Sie dann auch überrascht hat?
Ja, das ist teilweise völlig unabgestimmt mit uns passiert. Also man muss es aber auch folgendermaßen sehen. Jetzt will ich niemanden in Schutz nehmen und ich will auch nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber auch in so einem Ministerium sitzen nur Menschen. Und der Mensch, der dieses Papier zusammengeschrieben hat, der hat am Ende des Tages wahrscheinlich selber die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und war sehr verwundert, dass das jetzt auf einmal als Beschlusspapier da veröffentlicht wurde, weil der Minister das gesagt hat. Weil er einfach nur eine Grundlage schaffen wollte mit verschiedenen Vorschlägen von verschiedenen Stakeholdern, teilweise eben Vorschläge aus der Industrie zum Handwerk, die, ich sag mal, wo wir eigentlich die Regelungshoheit haben, ja, und wo sie unsere Vorschläge nicht eingeholt haben. Man kann ein Vorschlagspapier immer erstellen. Ja. Man sammelt einfach mal alles und dann muss es aber diskutiert werden. Das ist nicht passiert. Und man hat einfach, wenn Sie so wollen, ja, ein Draft, einen Entwurf veröffentlicht. Ne?
Was aber ja trotzdem offenbar Konsens ist und was ja auch so im Papier drinsteht, was auch vom Bundeswirtschafts- und Klimaministerium veröffentlicht wurde, das Ziel an sich, das auch beim ersten Wärmepumpengipfel beschlossen wurde, 500.000 neue Wärmepumpen ab 2024, 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030, an diesem Ziel wird weiter festgehalten, oder?
Ja, es ist ein politisches Ziel. Ich würde es auch eher als symbolisches Ziel begreifen wollen, weil durchaus natürlich den Beteiligten bewusst ist, zumindest wenn sie uns zuhören, wie viele Aufgaben gerade auf dem SHK-Handwerk lasten. Ja, also das heißt, wir haben auch noch eine Mittelfrist Energieeinsparmaßnahmenverordnung. Das heißt, es geht da um Millionen gasbetriebene Heizsysteme, die ja eine Heizungsoptimierung erfahren sollen, die im Zweifel einen hydraulischen Abgleich erfahren sollen und das eben als Vorschrift an deren Betreiber. Und das muss ja auch jemand machen. Ja? Also mit anderen Worten, wir bemühen uns nach Kräften. Ich denke, die Betriebe haben auch derzeit mehr als zu tun. Aber ja, man möchte daran festhalten. Man muss aber auch sehen, wir leisten hier schon eine ganze Menge. Im letzten Jahr hatten wir knapp 160.000 Wärmepumpen. Ja. Verbaut und in diesem Jahr dürften das schon um die 220.000 sein. Und wir haben ja eher das Problem, dass es Lieferschwierigkeiten gibt an der Stelle, die wohl auch noch ins nächste Jahr reinragen dürften, ordentlich. Und ich glaube, da liegt eher der Hase im Pfeffer begraben, wenn wir solche Zahlen nicht erreichen.
Ja, also dass das Tempo sich erhöht, dass da auch die Prozesse natürlich immer schneller werden, dass da auch natürlich immer eine Übung mit reinspielt, das ist ja ganz klar. Dennoch, selbst wenn man jetzt, wenn man es schafft, dieses Jahr die Produktion oder die Einbauzahlen nochmal deutlich zu steigern, ist es immer noch sehr weit weg von 500.000. Ich habe vor kurzer Zeit mit einem SHK-Unternehmer aus Bonn gesprochen, mit Peter Küpper, der auch von der Deutschen Energieagentur erst letztens ausgezeichnet wurde, der seit 35 Jahren als Geschäftsführer tätig ist. Und er hat auch gesagt, 500.000 Wärmepumpen, das ist nicht zu schaffen. Also das ist schon auch bei vielen Handwerksbetrieben einfach so schon im Kopf drin, dass das gar nicht möglich ist, weil sie einfach sehen, okay, Wärmepumpe dauert einfach viel länger zum Einbauen. Da wirkt es zumindest wie leere Worte, diese Formulierungen. Können Sie da ja die Sicht des Handwerks verstehen?
Ja, wobei, ich sag mal, Sie haben jetzt eine Person, sicherlich einen sehr geschätzten Unternehmerkollegen im Handwerk angesprochen. Es gibt aber auch Aussagen, dass das zu schaffen ist. Aber alles eben zu seiner Zeit und es braucht seine Zeit. Ja, also wir werden sicherlich in diese Richtung kommen können. Sie müssen ja immer sehen, was hat das Handwerk im letzten Jahr, nehmen wir mal das Jahr 2021, alles geschafft. 1,2 Millionen Bäder gebaut, fast 1 Million Wärmesysteme verbaut, ja, in toto und darunter eben auch 150.000 Wärmepumpen. Also ich glaube schon, dass das zu schaffen ist. Man muss nur alle Stellhebel haben. Man muss vielleicht auch mit diesen nach englischem Begriff Low-Hanging Fruits mal anfangen. Wo es einfach ist, kann man eben auch die Stückzahl gut erhöhen. Also nehmen Sie Gebäude nach der zweiten Wärmeschutzverordnung. Da müssen Sie auch nicht gewerkeübergreifend großartig arbeiten. Da können Sie eine Wärmepumpe dazu bauen. Und es muss auch wirtschaftlich Sinn machen, sonst wird es allein das Stocken an der Stelle geben. Wenn diejenigen alle, die sagen, ich will eine Wärmepumpe, koste es, was es wolle, die Wärmepumpe da stehen haben und wir in die eher sozial schwierigeren Fälle und Situationen, gebäudetechnischen Situationen kommen, dann wird es unter Umständen einen Einbruch geben. Also man muss es systematisiert angehen, man muss es auch unter wirtschaftlichen, sozialen Aspekten angehen und auch ein Stück weit Prozessoptimierung damit fahren. Also ich würde jetzt nicht komplett sagen, das ist nicht zu schaffen. Aber man muss auch die Aufgaben nacheinander abarbeiten dürfen. Und insofern mache ich ein dickes Fragezeichen hinter das Jahr 2024. Das ist wohl wahr, weil wir eben auch noch die Mittelfrist Energieeinsparmaßnahmenverordnung haben, die auch Kräfte bindet. Und ich sage es auch ganz offen, alle reden jetzt über Wärme und Gasverbrauch. Bäder, barrierefreie Bäder zu haben, Pflegegerechtigkeit in dem eigenen Wohnbereich zu organisieren, das wird immer wichtiger werden. Sonst haben wir nachher zwar, sagen wir mal, Wohnungen, die vielleicht modernisiert sind, wo Wärmepumpen an Häusern stehen, aber wir haben die alten Menschen, die sich nicht mehr pflegen können und das bringt auch nichts. Und wir sind eine alternde Gesellschaft. Also man darf das eine auf keinen Fall gegen das andere ausspielen und man muss mit Augenmaß agieren. Das muss man auch der Politik natürlich sagen.
Ja, interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Auch das kriege ich von vielen mit, dass da der Bereich Sanitär aktuell ja nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die dieser Bereich verdient hat und dieser Bereich auch braucht, auch was Förderungen anbelangt. Haben Sie da das Gefühl, dass die Politik da ja nicht Scheuklappen aufhat, aber zumindest zu fixiert auf einen Bereich aktuell hinarbeitet?
Ja, ich würde nicht allgemein sagen, dass das die Politik ist, sondern wir haben ja mit einer Koalition, mit einer Ampelkoalition in Berlin zu tun. Und ich sag mal, an dem Schalthebel Klimaschutz sitzt eben, ich sag mal, die Grünen und da eben, die treiben das mit sehr viel, muss man ja auch mal positiv sagen, Engagement, aber natürlich auch mit sehr viel Scheuklappendenken voran. Also Klimaschutz vor allem. Und es gibt auch andere Bereiche. Ich sag mal, nehmen Sie das Bauministerium, nehmen Sie das Gesundheitsministerium, mit denen wir natürlich auch reden, die durchaus die alternde Bevölkerung und deren Bedürfnisse als genauso einen wichtigen Megatrend auf dem Schirm haben. Sonst geraten wir, wenn wir das nicht alles auf vernünftige Art und Weise geregelt kriegen, geraten wir sonst in eine soziale Schieflage, die sich gewaschen hat, und die vielleicht noch schlimmer ist als ja, ich sag mal, ein Grad Temperatursteigerung. Da will ich jetzt nichts Falsches gesagt haben. Ich kann mir den Shitstorm, vorstellen, der jetzt vielleicht von jungen Menschen kommen mag, aber eine ältere Person, die sich vielleicht nicht mehr alleine so richtig, pflegen kann, der hilft das alles nichts, wenn man am Ende kein menschenwürdiges Dasein mehr haben kann. Und das ist eben der Dreh- und Angelpunkt, ein pflegegerechtes, ein barrierearmes Bad.
Was müsste dann in dem Zusammenhang passieren? Was würden Sie sich da wünschen, wenn wir gerade bei diesem Thema sind? Was müsste denn passieren, damit das besser wird?
Also was meinen Sie jetzt, was besser wird?
Damit der Bereich Sanitär, damit altersgerechtes Bauen, altersgerechtes Bad, damit das ja auch in den Fokus kommt, damit da auch die Förderkulisse wieder angepasst wird. Auch das wird kritisiert von Verbänden.
Ja, da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Ich meine, wir haben da ja zumindest erfolgreich intervenieren können. Das war im Haushaltsplan, waren die Fördergelder für barrierefreies Bad überhaupt nicht mehr vorgesehen. Sie sind weitergeführt worden, dank auch unserer Kontakte zum Bauministerium. Wir haben da sehr als Ansprechpartnerin und Befürworterin am Ende die Ministerin gehabt, Frau Ministerin Geiwitz, die das unterstützt hat. Es ist nicht in dem Volumen passiert und wir haben ja auch eigentlich eine sehr kuriose Konstellation mit dieser Regierungskonstellation Ampel. Wir haben einen Finanzminister, der ständig betont, dass die Schuldenbremse irgendwann wieder eingehalten werden muss. Wir haben ansonsten wahnwitzige Ausgaben für alles. Fangen wir mit einem Sondervermögen für die Bundeswehr an, über die ganzen Schutzmaßnahmen und jetzt auch die Preisbremsen für Gas. Das sind Unmengen an Geldern, die da fließen. Auch Corona vorher schon hat den Haushalt arg, eigentlich muss man sagen, in Schieflage gebracht. Und da kann man einerseits sagen, ja, dann sind so ein paar Millionen für barrierefreies Bad dann auch gar nichts mehr. Oder andererseits sagen, wenn wir da nicht anfangen einzusparen, wo dann? Und in dieser Schere liegt jetzt von FDP, die sehr haushaltstreu eigentlich arbeiten wollen und konsolidierend arbeiten wollen, bis hin zu SPD und dann eben auch Grünen, die alles, ich sag mal, dem Klimaschutz in Richtung Klimaschutz bringen wollen und dafür auch die Mittel komplett einsetzen wollen, alles dem unterordnen wollen. Und da auch, das muss man auch sehen, der Bevölkerung zumuten, dass Effizienz und Wirtschaftlichkeit dem sogar untergeordnet wird. In dem Spektrum bewegen wir uns. Und es darf nicht alles nur mit Fördermitteln funktionieren. Also ich glaube, dass es ganz andere, umfassende Ansätze braucht in dem Bereich Gesundheit, BAT, und zwar des Belohnens von präventiven Maßnahmen. Ja. In die Richtung muss es gehen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass nicht nur für Sie und für mich ein Arbeitsplatz vernünftig gestaltet ist nach Arbeitsstättenverordnung, sondern auch für Pflegekräfte. Und das muss man auch diskutieren. Und ich glaube, da kommen wir dann auch zu anderen Ansätzen, wenn wir das mal ernst nehmen würden.
Ja. Herr Brahmann, lassen Sie uns zum Abschluss wieder zu unserem Ursprungsthema zurückkommen, zum Wärmepumpengipfel. Was kann man denn jetzt aus diesem Gipfel rausziehen? Wie geht es jetzt auch weiter? Was fängt man jetzt damit an, mit diesem Eckpunktepapier, das eigentlich kein Eckpunktepapier sein sollte? Wie geht man damit um? Wie verfahren Sie auch als ZVSHK weiter?
Ja, also wir haben eine ganze Menge Projekte auf den Weg gebracht und sind da auch sehr stark am Arbeiten. Wir sind unter anderem mit auch dem Wirtschaftsministerium ja schon in längeren Gesprächen für ein Aufbauprogramm Wärmepumpe, das auch den Bildungsbereich berücksichtigt. Wir machen auch unter dem Handwerk, in den Handwerken, weil ja auch gewerkeübergreifendes Arbeiten an der Stelle wichtiger wird, praktizieren wir, wenn Sie so wollen, in den Verbänden inzwischen sehr gute Zusammenarbeit und ermöglichen auch damit einen Schnittstellenabbau im Handwerksbereich, Stichwort Elektro und Sanitär, da passiert einiges. Und diesen Weg gehen wir weiter. Also ich sage mal, unbeachtlich dessen, was da, ich sage mal, in so einem Wärmepumpengipfel alles angesprochen wird. Wir sind auf der Arbeitsebene eigentlich, wie ich meine, sehr gut unterwegs. Das betrifft die Ausbildungssystematik, wo wir die überbetrieblichen Lehrbausteine inzwischen überarbeitet haben in Richtung mit erneuerbaren Energien betriebener Heizsysteme. Betrifft den Weiterbildungsbereich, wo wir Schulungskonzepte entwickelt haben und da jetzt auch mit dem Ministerium reden, wie die Förderkulisse dafür aussehen kann. Also das passiert alles. Und insofern würde ich den Wärmepumpengipfel an sich nicht überbewerten. Das ist ein Statement, das auch öffentlich, auch ich sag mal, vom Wirtschaftsministerium sicherlich so geplant ist, dass es öffentlich wirkt und dann immer wieder auch die Stakeholder vielleicht bei der Stange hält. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir schon eine ganze Menge Dinge auf den Weg gebracht haben und auch ja wirklich gute Konzepte, unter anderem einen Antrag für ein Forschungsprogramm, was eben die Prozessverbesserung analysieren und auf den Weg bringen will. Also alles diese Dinge sind haben wir vorangetrieben und das werden wir auch weiter tun.
Das heißt, die Arbeiten laufen im Hintergrund weiter, egal ob jetzt der nächste Wärmepumpengipfel schon ansteht oder nicht.
Ja, und deswegen sehe ich es auch etwas gelassen, was die jetzt da veröffentlicht haben. Ich habe inzwischen ja auch mit der Arbeitsebene in den Ministerien gesprochen und die haben mir das im Prinzip bestätigt. Ja, das sollte noch gar nicht veröffentlicht werden. Wir wollen ja, die müssen uns ja auch mitnehmen, Herr Hermannsdörfer. Ja. Wenn die uns oder sprich auch die Betriebe nicht mitnehmen und wir uns alle nur ärgern deswegen, dann wird gar nichts umgesetzt und das ist denen auch bewusst.
Ja. Herr Brahmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzung zum Wärmepumpengipfel, aber auch darüber hinaus viele Themen, die das SAK-Handwerk gerade betreffen. Vielen lieben Dank Ihnen, alles Gute.
Ja, danke auch, Ihnen auch und Ihren Zuhörern auch.
Danke. Hallo Herr Jensen.
Guten Tag, Herr Hermannsdorfer.
Herr Jensen, zu Beginn stellen Sie sich doch selbst einmal ganz kurz vor. Wer sind Sie und was haben Sie mit dem SAK-Handwerk zu tun?
Ach, mit dem SAK-Handwerk bin ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang verbunden, genauso wie mein Vater und mein Großvater. Wir sind Sanitär- und Heizungsgroßhandel aus Hamburg. Ist dies ja gerade 110 Jahre alt geworden, sind inzwischen aber an 36 Standorten zwischen Flensburg und Magdeburg vertreten, haben knapp 1.000 Mitarbeiter. Und wir haben eine Stiftung gegründet vor 10 Jahren. Dann haben wir erst mal, wie das bei Stiftungen ist, erstmal 5 Jahre lang erstmal Geld zurückgelegt. Das speist sich immer aus 20% des Jahresgewinns der GmbH. Mhm. Und ich bin jetzt auch nur noch Aufsichtsratsvorsitzender. Früher war ich Geschäftsführer, bin natürlich immer noch Inhaber bei der GmbH, weil ich gesagt habe, der Stiftungsarbeit, die ist vielleicht sogar noch wichtiger, gerade für das SAK-Handwerk, als unsere Großhandelstätigkeit.
Dann gehen wir doch näher auf die Stiftung ein, die Peter-Jensen-Stiftung. Beschreiben Sie es einmal ganz kurz, was ist Sinn und Zweck dieser Stiftung? Warum haben Sie die vor 10 Jahren gegründet?
Wir haben sie aus zweierlei Gründen gegründet. Zum einen machen wir Sozialprojekte. Wir wollten einfach in den Regionen, wo wir tätig sind, zwischen Flensburg und Magdeburg, etwas mit zurückgeben, weil wir zahlen zwar überall Gewerbesteuer, aber die Einkommensteuer, die fällt halt nur an unserem Hamburger Hauptsitz an. Und wir halten Sozialarbeit, die sich vor allen Dingen um die Themen Kinderarmut, behinderte Menschen und um Kinder mit Lernschwächen dreht, halten wir das ganz wichtig, dass auch in den einzelnen Regionen, also haben wir jetzt in den letzten 5 Jahren über 270 Projekte mit unterstützt, insgesamt mit einer Summe, die liegt jetzt schon einiges über 3 Millionen Euro. Und da war ich oder meine Mitarbeiter oder meine Brüder oder meine Schwägerin, die fahren dann immer also persönlich vor Ort und schauen sich an, wo Bedarf ist. Mhm. Diese soziale Arbeit würde ich mir häufig wünschen, dass es mehr noch machen würden. Denn wenn man sich damit näher beschäftigt, merkt man, dass in Deutschland der Staat zwar relativ viel schon für so kleine NGOs mit bezahlt, aber er kann nicht jetzt alles bezahlen. Und da muss im Grunde ein bürgerliches Engagement mit dafür dienen. Und dieses bürgerliche Engagement ist wichtig, weil es unsere Gesellschaft eigentlich zusammenhält. Wenn man das mit anderen europäischen Ländern vergleicht, ist Deutschland noch eine Gesellschaft, die relativ geschlossen ist. In anderen Ländern, wo es halt diesen Kitt nicht jetzt gibt, driften Gesellschaften immer mehr auseinander. Mhm. Der zweite Grund war, weil ich mir mit meinen Brüdern überlegt habe, wie sieht eigentlich unsere Großhandelstätigkeit in den nächsten 20 Jahren aus? Machen wir uns irgendwelche Sorgen? Und wir haben ja gesagt, klar, es gibt immer wieder Probleme, wie jetzt aktuell mit Teuerungen, ja, mit Lieferengpässen dabei. Das ist aber im Grunde etwas, das macht man sein Leben lang, ist man damit im Geschäftsleben konfrontiert. Aber ein großes Problem, nämlich unser allergrößtes Problem, das ist der Fachkräftemangel im Handwerk. Und wir müssen damit rechnen, dass wir in 10 oder 20 Jahren 30% weniger Umsatz machen oder weniger Stück verkaufen, weil es einfach 30% weniger SAK-Anlagenmechaniker gibt.
Okay, also Sie setzen sich unter anderem dafür ein, mehr junge Leute für das SAK-Handwerk zu begeistern. Sie setzen da schon vor der Ausbildung quasi an. Sie arbeiten eng mit Schulen zusammen, wie ich es gelesen habe. Gehen Sie da näher drauf ein. Was machen Sie denn konkret, um da mehr Präsenz fürs Handwerk zu schaffen?
Also wir machen zwei Sachen. Wir schauen einmal, dass sich mehr Schüler für den Beruf interessieren und in Ausbildung gehen. Und wenn sie denn in der Ausbildung sind, das ist der zweite Punkt, dann schauen wir, wie wir die duale Berufsausbildung unterstützen können, noch besser zu machen. So, jetzt aber zu dem ersten Punkt. Ich habe schon das Gefühl, dass wir den Stein der Weisen gefunden haben. Es wird immer viel über Fachkräftemängel geklagt, weil es halt ein großes Problem ist, was man mit so einfachen Maßnahmen oder nicht mit einer Maßnahme irgendwie erschlagen kann, sondern man muss da wirklich in den Häuserkampf gehen. Wir haben ein Konzept ausgearbeitet, das heißt die Handwerker-Live-Stunde. Das heißt, wir gehen an Schulen, wir machen keine Berufsmessen, sondern wir gehen in den Klassenraum und stellen 9. Klassen, bevorzugt von Realschulen, aber auch immer mehr Gymnasien nehmen also daran teil und stellen den Beruf des SHK-Anlagenmechanikers 4 Stunden lang vor. Das sind 2,5 Stunden, machen wir praktische Übungen. Da werden also aus Abwasserrohren mal eine Bank zusammengesteckt. Da wird auch gesägt, da wird gepresst, da wird manchmal sogar geschweißt. Mit einer AR-Brille an einer Weiland-Therme reparieren wir diese Therme auf digitale Art und Weise. Oder wir arbeiten mit Endoskopkameras, gehen durch Abwassersysteme durch, die wir als Modelle mitbringen in den Klassenraum. Und da sind die Schüler immer ganz, ganz begeistert. Das ist aber im Endeffekt ja nur ein Teil der Tätigkeit, die gemacht wird. Es ist immer so, weil es auch immer so einen Gamification-Hintergrund hat, dass im Grunde immer den ganzen Tag über in Teams A4 Schülern, die treten also in diesen 5 verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an. So, damit hat man immer schon mal diesen Spannungsbogen für die 4 Stunden mit hochgehalten. Und zwischendurch machen wir 4 theoretische Teile. Also wir machen das so, wir sind mit einem Betrieb, der aus der unmittelbaren Umgebung dieser Schule kommt. Da ist der Betriebsinhaber dabei, der bringt immer einen Auszubildenden mit, bevorzugt aus dem ersten Lehrjahr. Wir haben einen Junggesellen dabei und der bringt auch noch einen jungen Meister dabei. Am besten ist, haben wir festgestellt, jemand, der Mitte 30 und tätowierte Arme hat. Und das ist auch ganz, ganz gut, dass also auch dieser Auszubildende dabei ist. Der kommt im besten Falle aus der gleichen Schule. Dann kennen ihn häufig auch noch welche, weil der vielleicht nur 2 Jahre älter ist als die. Der wirkt dann natürlich bei unseren theoretischen Teilen immer so ein bisschen als unser Testimonial, also als unser Befürworter, wenn es zum Beispiel darum geht, im ersten Teil, dass wir mit den typischen Klischees über das Handwerk aufräumen. Wir haben festgestellt, es gibt 8 typische Klischees. Ich will jetzt gar nicht hier im Einzelnen irgendwie ausweiten. Und da ist meinetwegen einer dabei, der heißt, Handwerker kannst du nur werden, wenn du eine handwerkliche Grundbegabung hast. Und dieser Auszubildende, der sagt dann, das ist gar nicht so. Vielfach wusste der auch, als er seine Ausbildung begonnen hat, nicht, wie er einen Dübel in die Wand hauen soll. Er sagt, das wird dir aber von der Pike auf beigebracht. Und es geht nur darum, ob du Interesse hast. Wenn du Interesse an einer handwerklichen Arbeit hast, dann wirst du sie auch auf jeden Fall lernen. Als zweites erzählen wir in einem theoretischen Teil, was eigentlich die besonderen Vorteile des Handwerkers sind, also des Heizungsbauers im Speziellen. Und da vermitteln wir eigentlich eher, dass es hier um ein Lebensmodell geht. Dieses Lebensmodell kann man ganz einfach sagen, du bist unabhängig. Wir fragen zum Beispiel, was die Schüler für Träume haben. Der erste Traum ist, ob sie mal heiraten wollen. Das sagen eigentlich alle ja. Das zweite, was wir fragen, ist, möchtest du 2 oder 3 Kinder später haben? Das sagen auch noch die meisten ja. Als drittes fragen wir, möchtest du mit dieser Frau und diesen 2 und 3 Kindern in deinem eigenen Haus leben? Da sagen auch die meisten ja, das ist eigentlich wirklich ein Traum. Und dann sagen wir, weil wir in der Stiftung auch viele Umfragen machen, und hierzu haben wir eine Umfrage gemacht, du kannst sagen, bei den SHK-Anlagenmechaniker haben die meisten mit 27 Jahren alles drei. Sowohl eine Frau als auch die Kinder, als auch das Heim dazu. Sie brauchen dafür gar nicht mal viel Geld, weil sie selber durch ihre Ausbildung eigentlich alle wichtigen Tätigkeiten am Haus entweder selber ausführen können oder andere Handwerker kennengelernt haben, die ihnen dabei jetzt eben mithelfen. Hingegen haben wir eine Untersuchung gelesen, nachdem Schüler, die studieren und im Grunde diesen typischen Universitätsweg gehen, mit 27 alles drei überhaupt nicht haben und häufig auch mit 37 vielleicht geheiratet haben, aber es immer noch nicht geschafft haben, Kinder mitzuhaben. Das macht viele Schüler schon nachdenklich, die vielleicht durch ihre Eltern gehört haben, Mensch, Universitätslaufbahn, das solltest du machen, das ist ganz, ganz wichtig. Dass sie sagen, Mensch, aber passt das eigentlich zu mir? Möchte ich nicht eigentlich schon früher mir meine Träume im Leben eigentlich verwirklichen? Das Dritte, was wir fragen oder sagen, ist, dass wir darüber aufklären, welche Weiterbildungsmöglichkeiten das gibt. Viele denken ja, Mensch, wenn ich Handwerker werde, mache ich Berufsschule und dann bin ich immer in dieser Kiste irgendwie drin. Dem ist ja gar nicht so. Ich kann ja anschließend, kann ich ja eine Meisterausbildung machen. Ich habe sogar die Möglichkeit, wenn ich die Meisterausbildung gemacht habe, dass ich nachher sogar studieren könnte, sodass man im Umkehrschluss sagen kann, wenn du keinen Schulabschluss hast, und das sind ja bei den Heizungsbauern, werden das ja inzwischen immer mehr oder die nur einen Hauptschulabschluss haben, die könnten ja normalerweise gar nicht studieren. Wenn du quasi diesen Umweg machst, SHK-Anlagenmechaniker, Ausbildung und Meisterausbildung, kannst du ja theoretisch anschließend ja alles studieren, was du also willst. Aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, dass du alternativ nochmal eine Fachhochschule für Techniker machst oder dass du auch ein Universitätsstudium der Versorgungstechnik nochmal machst. Das heißt, es ist ja nicht jetzt so, dass wenn man eine Lehre macht, dass einem denn der Universitätsweg verbaut ist. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen, auch gerade mit für die Eltern. Ja, und im vierten und letzten Teil, da fragen wir die Schüler, was eigentlich ihr Berufswunsch ist. Und ich habe das selber vor ein paar Wochen erlebt. Da war ich in Itzehoe an der Handwerkerlaufschule und da meinte einer, er möchte gerne Arzt werden. Und dann habe ich ihn mal gefragt, warum will er denn Arzt werden? Er sagte, da kann man so schön viel Geld verdienen. Und dann haben wir ihm mal gezeigt, weil wir auch dazu Untersuchungen in der Stiftung gemacht haben. Ich habe ihn dann da gefragt, wer meinst du denn, wer in den nächsten 25 Jahren mehr verdient? Der SHK-Meister oder der Arzt? Er hat gesagt, natürlich verdient der Arzt viel, viel mehr. Und dann haben wir ihm das genau mit aufgezeigt, dass es in aller Regel genau andersrum ist. Weil wenn du Arzt werden willst, musst du erstens 3 Jahre länger zur Schule gehen. Du musst 6 Jahre studieren. Und dann fängst du ja auch nicht gleich mit der eigenen Praxis oder als Chefarzt
Nee.
in der Klinik an. Du fängst irgendwo erst mal klein an. Das heißt, bis du überhaupt dahin gekommen bist, dauert das ja wesentlich länger. Und der SHK-Meister, jeder SHK-Meister, der jetzt gerade zuhört, der sollte sich mal ausrechnen, was er seit der 9. Klasse eigentlich in Summe eigentlich verdient hat. Und kann sich auf die Schulter klopfen, dass es wahrscheinlich mehr ist als der Arzt. Der Arzt ist dann irgendwann vielleicht mal ab einem Lebensalter von 45 oder 50. Da verdient er denn im Endeffekt jetzt mehr, weil er ja auch noch mal viel länger dafür noch mal zur Schule gehen musste und länger studieren musste. Aber das macht auch viele Schüler nachdenklich. Jedenfalls im Schluss, wenn diese 4 Stunden überzeugend rüberkommen und man hat den richtigen Betrieb dabei, dann melden sich immer zwischen 4 und 6 Schüler für ein Praktikum an. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Teil. Die Praktika zu machen, das ist im Grunde eigentlich relativ einfach danach. Aber sie auch als Auszubildende mit zu gewinnen. Das hat der Handwerksbetrieb nur ganz alleine in der Hand. Und wir haben dort gemerkt, es werden eigentlich immer Ausbildungsverträge später geschrieben. Da wir Anfang der 9. Klasse, wenn also, dann sind es ja noch 2 Jahre häufig hin, bis die Ausbildung beginnt. In diesen 2 Jahren muss der Handwerksbetrieb, und das kann ich wirklich nur als Tipp geben, der Handwerksbetrieb muss Praktikanten als seine wichtigsten Kunden ansehen und auch wie die wichtigsten Kunden eigentlich behandeln. Das geht schon los, also am Abend der Handwerker-Live-Stunde machen das die geschickten Handwerksmeister, rufen bei den Eltern an. Die Telefonnummer bekommt man immer über die Lehrer und sagt, ihr Sohn, wie sagt man bei euch im Allgäu, ihr Sohn Alois war heute in der Handwerker-Live-Stunde, das hat er ganz, ganz toll gemacht, der möchte gerne im Praktikum bei mir im Betrieb als Heizungsbauer machen. Und dann sind die Reaktionen ganz interessant dabei. Dann gibt es wirklich viele Eltern, die sind dann erstmal für 5 Sekunden still. Dann weißt du eigentlich, okay, da war die Universitätslaufbahn
Das
geplant.
war anders gedacht, ja.
Dann muss man schon mal mit den Eltern ein bisschen reden. Wir haben das auch schon gehabt und gemerkt, wenn du die Eltern nicht in diesem Telefongespräch überzeugen kannst, dann kannst du auch nicht auch gleich das Praktikum absagen. Das ist dann wirklich für beide Seiten nur vertane Zeit. Aber es bleiben von den vier bis sechs bleiben eigentlich 3 bis 4 übrig, wo man den Segen der Eltern hat, der ganz wichtig ist. Wenn denn später das Praktikum stattfindet, ich sag mal, je nachdem, wie der Turnus in der Schule ist, meinetwegen ein halbes Jahr später, dann musst du unbedingt die Eltern mit in den Betrieb einladen, mit den ganzen Betrieb zeigen und du musst vor allem ein gutes Praktikum machen. Viele machen den Fehler, die machen den Praktikum für einen Monat und kümmern sich nicht richtig um den Praktikanten. Das sagen übrigens auch viele Auszubildende. Das heißt, die werden einfach jeden Tag bei irgendeinem Gesellen mitgeschickt und wissen eigentlich gar nicht, was sie den ganzen Tag über erwartet und da werden irgendwelche minderen Tätigkeiten gemacht. Da sind viele dabei, die sagen, ich werde alles, aber bestimmt nicht Heizungsbauer. Mach lieber ein kürzeres Praktikum. Mach das lieber nur für 5 Tage und organisiere diese Tage genau durch. Und sag auch deinen Mitarbeitern, pass auf, jetzt kommt Alois, der kommt in der nächsten Woche mit zum Praktikum. Den müsst ihr behandeln wie unseren besten Kunden. Ihr müsst besonders freundlich sein. Ihr müsst gut angezogen sein. Ihr müsst ihm seine Arbeit vorher nochmal erklären dabei. Und lasst ihn auch mal ein bisschen was selber machen. Und dann haben wir wirklich gemerkt, wenn diese beiden Regeln beachtet werden, Eltern informieren und abholen und ein gutes Praktikum zu organisieren, springen auch immer ein Ausbildungsvertrag raus. Warum? Weil das alle anderen Berufe, wo dieser Schüler ja auch Praktika macht. Es ist ja nicht jetzt so, dass, Also heute ist es ja in den meisten Schulen so, dass du 4 Praktika machen musst. Wenn du das beste Praktikum machst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dennoch den Ausbildungsvertrag schreibst.
Das stimmt, das stimmt. Dann gewinnen Sie also durch die Handwerker-Live-Stunden Auszubildende, was ja schon mal ein riesiger Schritt nach vorne ist. Jetzt beschäftigen Sie sich aber mit Ihrer Stiftung auch dazu, versuchen, die Ausbildung an sich besser zu machen, gehen da auch in die Berufsschulen, schauen, wie können wir da den Unterricht besser gestalten, weil auch da gibt's ja einiges, was im Argen liegt beim Thema Berufsschulen. Fassen Sie es doch gerne einmal kurz zusammen. Was machen Sie dann letztendlich auch in der Ausbildung, in Berufsschulen?
Also, ich möchte mal vorab schicken, wir sind nicht jetzt belehrend. Wenn eine Berufsschule unsere Angebote nutzen will, dann freuen wir uns. Wenn das jemand nicht machen will, was ich auch teilweise gut verstehen kann. Wir haben gerade eine Umfrage unter über 700 Berufsschülern gemacht im Rahmen der Messe Get Nord. Und da habe ich gemerkt, viele Berufsschulen sind wirklich eins mit den Schülern. Da gibt es auch keine Probleme dabei. Da wollen wir dann auch nicht jetzt nochmal irgendwie nerven. Nein, wir bieten es an und das machen wir vor allem auch, um eine Wertschätzung gegenüber den Berufsschullehrern mitzugeben. Auch da gibt es Klischees, die viele Menschen gegenüber Lehrern, egal aus welchen Gründen, irgendwie mit im Kopf haben. Das muss ich wirklich in Bezug auf Berufsschullehrer absolut revidieren. Die machen das wirklich aus Leidenschaft und die haben wirklich keinen einfachen Job dabei. Und die haben halt häufig keine richtige Unterstützung. So, die Schule selber kann keine fachliche Unterstützung geben, weil einfach diese Wissensbasis gar nicht da ist. Diese Wissensbasis kann eigentlich nur von den Innungen und über die Meisterschulen kommen. Das ist aber häufig auch nicht mit der Fall. Und du merkst gerade dort, wo es keine enge Zusammenarbeit zwischen Innungen und den Berufsschulen gibt, da wird unsere Hilfe gerne mit in Anspruch genommen. Konkret ist es so, wir fangen an, dass wir Unterrichtsbücher sponsern, also Prüfungsvorbereitungsbücher. Wir haben auch ein Bilderwörterbuch entwickelt für auf Ukrainisch, Polnisch und Türkisch. Gibt es auch auf Arabisch. Das ist quasi eine Wertschätzung gegenüber den vielen Migranten, die wir inzwischen haben. Denn man muss sich nur jetzt mal vorstellen, wir haben inzwischen 40% Migrationshintergrund dabei. 30% insgesamt haben Sprachschwierigkeiten auf Deutsch. Deutsch ist schon eine verdammt schwierige Sprache. Man kann sich ja so mit 6.000 Wörtern auf Deutsch ungefähr unterhalten. Aber allein in der Fachsprache kommen wir nochmal 1.500 mit dazu. So. Und das ist natürlich ganz wichtig. Wenn jemand auch, der einen Migrationshintergrund hat, nachher nicht jetzt nur Bauhelfer, sondern auch wirklich ein guter Geselle oder sogar Meister werden will, dann musst du diese ganzen Vokabeln drauf haben, um verkaufen zu können, um selber Anweisungen mitzugeben, um die richtigen Bestellungen zu machen. Und dafür sind diese Wörterbücher wirklich Gold wert, weil du sie im Grunde wie Vokabeln lernen musst. Wir unterstützen aber auch Ausstattungen, also Materialwende. Wir haben jetzt gerade eine große Berufsschule in Lüneburg, die wir mit 20.000 Euro für eine neue Ausstattung mit unterstützen. Wir machen aber auch, dass wir das Lerntool des Fachverbands NRW in Schulen kostenlos verteilen. Dort gibt es jetzt auch eine Berufsschullehrerversion mit für Klassenarbeiten. Weil es ist immer so eine Sache, die einzelnen Sachen kosten auch nicht viel, aber es ist wahnsinnig schwer zu organisieren, wer die Kosten bezahlt, ne? Da gibt es Betriebe, die machen das gleich. Manche sagen, sie wollen das nicht. Die Schulen haben da wiederum keine Budgets. Und gute Bildung muss eigentlich kostenfrei sein. Und dann sagen wir, im Zweifelsfalle sponsern wir die denn, wenn die Schulen auf uns also mitzukommen. Aber es gehört auch zur Wahrheit mit dazu, dass du natürlich immer mehr Quereinsteiger bei den Berufsschullehrern hast.
Ja.
So, und es gibt eigentlich keine richtige Fortbildung für Berufsschullehrer. Die Industrie, die ist immer scharf, scharf drauf, um es mal ketzerisch zu sagen, wenn sie Meister mit fortbildet oder Betriebsinhaber fortbildet. Aber die eigentlich noch wichtiger wegen dem Multiplikatoreffekt sind, nämlich die Berufsschullehrer, die werden nur von manchen und dann auch nicht in Gänze, sondern immer nur bestimmte große Berufsschulen werden dort also mit fortgebildet. Da machen wir gerade ein groß angelegtes Programm, wir nennen es die Lernfelder-Workshops, wo wir 25 Lieferanten gefunden haben, die für alle Lernfelder in der Berufsschule praktische Unterrichtseinheiten in den Berufsschulen zwischen Flensburg und Magdeburg schulen. 2 Stunden lang, 3 Stunden lang, 4 Stunden lang. Nicht nur um den Unterricht abwechslungsreicher für die Berufsschüler zu machen, sondern um auch die quasi an die Berufsschullehrer anzudocken. Wir brauchen auch an den Berufsschulen einen viel stärkeren Austausch mit den Herstellern, der in der Praxis bisher nur an den Meisterschulen stattfindet.
Jetzt sind Sie im Norden Deutschlands unterwegs. Können Sie denn irgendwelche Tipps rausgeben an Handwerksbetriebe oder auch an Berufsschulen jetzt aus Mitte Deutschland oder aus dem Süden Deutschlands? Wie kann man sich von Ihnen was abschauen? Was kann man für Projekte umsetzen? Kann man sich bei Ihnen auch Tipps holen, auch wenn man jetzt nicht aus Ihrer Region kommt?
Also, wir stehen für jeden offen. Ich habe ja gerade schon gesagt, Bildung ist frei. Es könnte auch mein größter Wettbewerber aus dem Großhandel zu mir also kommen. Wenn der sagt, wir möchten das Konzept gerne übernehmen, dann würde ich ihm alle Unterlagen liebend gerne geben dafür, weil mir geht es nicht jetzt darum, dass mich die Handwerker mögen, beziehungsweise unsere GmbH, weil ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, dass deswegen jetzt etwa jemand eine Heizungsanlage bei uns mehr irgendwie kauft. Mein Traum ist es eigentlich, dass wir dieses Konzept, wie meinetwegen bei der Handwerker Live-Stunde, aber auch diese Unterstützungsmaßnahmen für die Berufsschule, dass sowas bundesweit angeboten wird, weil das ist wirklich machen. Ich muss das nur mal ausrechnen. Es gibt in Deutschland 11.600 Schulen, die jedes Jahr Schulabgänger produzieren. Und ich habe ja vorhin schon einmal kurzer gesagt, wenn man mit diesem 4-Stunden-Konzept auf die Schulen mit zugeht, sagt eine jede Jahr, sogar auch immer mehr Gymnasien. Da müssen Sie zwar ein bisschen mehr bohren, aber das wird auch immer besser. Und jetzt stellen Sie sich nur mal vor, aus jeder Schule kriegen Sie einen Auszubildenden zusätzlich. Dann sind das 10.000 im Jahr. Das kostet zwar ungefähr 40 Millionen Euro, weil Sie bräuchten ungefähr 400 Stiftungsmoderatoren oder 400 Moderatoren, die das machen. Also ich selber könnte mir jetzt gar nicht mehr als 5 Leute leisten, aber 400 könnte man im Ganzen über Deutschland einsetzen. Das heißt, wenn wir 10.000 zusätzlich hätten, dann haben wir in 10 Jahren 100.000 Heizungsbauer mehr für die Branche gewonnen. Und dann sind wir im Grunde bei der Zahl von Herrn Brahmann, der gegenüber unserem Robert Habeck ja geäußert hat, wir brauchen 100.000 Leute mehr für die Wärmewende, wenn wir ehrlich sind. Sogar wenn alles perfekt laufen würde, wären wir in 10 Jahren so weit und hätten diese 100.000 Leute mit am Start. Denn die Alternative wäre ja nur Zuwanderung.
Richtig.
Darüber können wir sonst gerne auch nochmal reden, warum die Zuwanderung aus meiner Sicht für den SAK-Bereich gar nicht funktionieren kann. Wir können das Problem nur über Ausbildung lösen. Und du lieber in 10 Jahren seine Probleme gelöst haben, als immer nur drüber klagen und das eigentlich nie lösen.
Herr Jensen, lassen Sie uns doch, weil wir jetzt schon Richtung Jahresende sind, lassen Sie uns doch mal aufs kommende Jahr schauen. Was sind da große Projekte, Ziele, die die Stiftung verfolgt? Können Sie da irgendwas verraten, an was Sie dran sind?
Ja, also wir bringen raus im Frühjahr aufgrund der angesprochenen Umfrage bei über 700 Berufsschülern auf der Get Nord, haben wir jetzt gerade die ersten Ergebnisse. Und es wäre sehr, sehr spannend. Mein Traum wäre, die Ergebnisse mit den einzelnen Berufsschulen umzusetzen und mit den Innungen. Ich will noch gar nicht sagen, dass jetzt wirklich viel im Argen liegt. Also die Lage ist eigentlich besser, als sie manchmal irgendwie gemacht wird. Man muss nur in das Detail schauen. Also ich sage zum Beispiel mal, wenn es um das Thema Nachhilfeunterricht geht, dann gibt es bestimmte Regionen dabei, wo sehr starker Nachhilfebedarf ist. Und ich würde gerne bei diesen Regionen auch, dass die Innungen wirklich erkennen, Mensch, bei uns sagen über die Hälfte aller Berufsschüler, ich brauche Nachhilfe, ich komme dann nicht weiter. Dass dennoch so ein echter Nachhilfeunterricht auch wirklich in den Regionen mit Hilfe der Innungen, die eben mit das Lehrpersonal dafür finden müssen, was in der Praxis nur pensionierte Berufsschullehrer oder Meister sein können, dass sie ein richtiges System der Nachhilfe aufbauen, damit wir von unseren schlechten Ausbildungszahlen runterkommen. Ich kann Ihnen ein Beispiel von der Innung Hannover nennen. Mit denen machen wir das Projekt jetzt bereits im 4. Jahr. Und das hat sich die Anzahl der Schüler, die ihre Prüfungen nicht bestehen, hat sich halbiert. Allein das ist ganz viel, auch zusätzliche Mitarbeiter, die man nachher, weil es bringt ja nichts, wenn wir 3,5 Jahre ausbilden, dann kriegen die Leute ihren Gesellenbrief irgendwie nicht. Ja. Und dafür ist Nachhilfe, und ich sage Ihnen auch, warum die Nachhilfe so wichtig ist. Du hast eine Materie, die ist schwieriger als ein BWL-Studium. Also was man über Mathematik, Physik, Chemie, technische Norm gepaart mit handwerklichem Geschick alles wissen muss. Also ich habe BWL studiert. Ich kenne jetzt genau die Ausbildung der SAK-Anlagenmechaniker. Ich sage Ihnen, die ist ungefähr 3-mal schwieriger als ein BWL-Studium. Sie haben da aber keine Gymnasiasten dabei, sondern sie haben vielfach Hauptschüler und auch Leute ohne Schulabschluss dabei. Das heißt, sie haben im Grunde eine viel zu schwierige Materie für Leute mit einer viel zu schlechten Vorkenntnis durch die Allgemeinbildung schon. Das heißt, hier ist der Nachhilfeunterricht unbedingt notwendig. Es wäre mein Traum, wenn wir auch dadurch, dass ich über die Umfrage genau sagen kann, in welchen Regionen die Schüler sagen, dass Nachhilfebedarf bei ihnen besteht, dass so ein Nachhilfeunterricht mit eingerichtet wird.
Jetzt lassen Sie uns doch gerne über das Thema Ergebnisse der Umfrage und auch über das Thema Nachhilfe in Berufsschulen gerne in einem weiteren Interview im kommenden Jahr nochmal sprechen. Ich denke, als grober Überblick über die Peter-Jensen-Stiftung war dieses Interview auf jeden Fall hilfreich. Wo findet man denn weitere Informationen?
Also die Informationen über die Stiftung finden Sie unter peterjensenstiftung.de mit einem Bindestrich in der Mitte. Ansonsten gerne unseren YouTube-Kanal von der Peter-Jensen-Stiftung anschauen. Da sehen Sie im Grunde eigentlich Videos zu unseren Hauptmaßnahmen. Aber ich denke, da finden Sie auch die Videos zu unseren, es gibt eine Webinarreihe für Berufsschullehrer. Die wird inzwischen sehr viel auch live gesehen, weil das eigentlich auch die einzige regelmäßige Weiterbildungsveranstaltung in den Lernfeldern, gerade für die Quereinsteiger ist. Das ist übrigens auch jemand für einen Berufsschullehrer, der aus dem Allgäu kommt, die einzige Maßnahme, die wir ihm direkt mit vermitteln können. Und ansonsten soll er sich einfach unter E-Mail einfach an die Stiftung wenden und dann melden wir uns bei ihm.
Herr Jensen, vielen lieben Dank Ihnen für Ihre Zeit, für den Überblick rund um die Peter-Jensen-Stiftung. Wie gesagt, Folgetermin gerne im kommenden Jahr, wenn wir, mehr zu Get Nord, zu den Umfrageergebnissen sagen können. Ich wünsche Ihnen jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit. Wünsche Ihnen dann natürlich, wenn es soweit ist, schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank Ihnen für Ihre Zeit.
Herr Mansdorfer, vielen Dank.
Das war's für heute mit Best of SHK Show. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wie immer gilt, falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Best of SHK Show wurde heute unterstützt von der ISH 2023 in Frankfurt am Main, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft.